Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast deiner Wahl. Und ihr hört es vielleicht schon, der Anfang ist anders als sonst. Sven ist heute nicht da, aber keine Panik, keine Schnappatmung bekommen, denn Sven wird natürlich das nächste Mal wieder dabei sein. Aber ich habe mir heute ersatzweise einen anderen großen, bärtigen Mann herangezogen. Rico, schön, dass du hier bist.
Also, schön, dass ich da sein kann.
Allerdings hat Rico mehr zu bieten, als dass er auch wie Sven groß und bärtig ist. Rico ist nämlich, und jetzt kann bzw. muss man das ja sagen, Rico war Landesvorsitzender der Jusos in Sachsen-Anhalt.
Das schon bis vor knapp 4 Stunden ist die Wahl jetzt her.
Ach, so lange schon? Ach Gott, ja, wir haben es ja schon, zum frühen Abend. Genau, wir sind hier nämlich gerade auf der LDK. Ich wollte diesen Moment unbedingt nutzen und mit Rico persönlich nochmal ins Gespräch kommen. Und weil das ja sicherlich auch ein sehr besonderer Moment ist für dich, weil ich durfte ja deine gesamte Zeit als Landesvorsitzender miterleben tatsächlich. Und mir ist aufgefallen, du hast ja alle deine, ich nenne es mal, alle Abstimmungen um den Landesvorsitz, hast du ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, immer bei Konkurrenz gewonnen, tatsächlich.
Stimmt. Erinnere ich mich. Ja. Das war das 2020 war das erste Mal. Da habe ich gegen Eik angetreten.
Ja.
Und das auf 2/3 der Stimmen. Und dann vor einem Jahr in Wernigerode war mein Konkurrent Sascha. Und tatsächlich, es war immer mit Konkurrenz.
Ja.
Jetzt, wo ich drüber nachdenke.
Ja, oder?
Anscheinend konnte ich überzeugen.
Ja. Hat der funktioniert bis jetzt? Und jetzt ist aber der Moment gekommen, sind mehr als 2 Jahre, oder?
Alle Legislaturen?
Alles zusammen,
genau. Insgesamt waren es tatsächlich 3 Jahre.
Nach den 3 Jahren, ja. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem du deinen Vorsitz in gewisser Weise abgegeben hast. Du hast ja keine Kampfabstimmung verloren oder so gerade. Du hast ihn abgegeben an Niklas Gerlach. Der ist jetzt mit Cassidy zusammen. Mhm. Bilden sie die Doppelspitze. Wie fühlst du dich damit?
Im ersten Moment tatsächlich befreit,
ja.
Weil ich kann meine Wochenenden tatsächlich wieder hauptsächlich langfristig für mich verplanen. Wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend,
ja.
Und keine kuriosen Anrufe, WhatsApp-Nachrichten, ja, um 3 Uhr morgens, weil bei irgendeiner Bundes-Juso-Veranstaltung ein Fuchs aufgetaucht ist und mir ein Juso aus Sachsen-Anhalt, der dort mit vor Ort war, mir elendlangen Text schreibt und mit einem Auge um 3 Uhr morgens guckst du drauf, so, ist es etwas, wo ich jetzt aufwachen muss. Ja. Überfliege das und sehe, nee, okay, er berichtet mir bloß.
Ja.
Ich kann noch ausschlafen halbwegs. Ja. Und am nächsten Morgen lese ich mir dann durch. Aber das sind die Sachen, die habe ich jetzt erstmal nicht mehr.
Ja.
Das ist erstmal befreiend.
Also würdest du sagen, dass da eine Erleichterung gleichzeitig mitschwingt?
Ja, weil je länger man das macht, am Anfang hast du auf jeden Fall erstmal die Aufregung. Du siehst ja die Perspektiven, was willst du erreichen, lernst haufenweise neue Leute kennen, man kommt in neue Gremien rein, auf Bundesebene lernst dann plötzlich die ganzen Bundes- und Landesvorsitzenden nochmal anders kennen. Hat natürlich mehr Einblick, wie es in der Politik ist. Wenn man ein bisschen höher steigt, hat man dann auch Einblick in andere Sachen, kriegt andere Vorlagen, andere Dokumente, Leute spielen einem Sachen zu. Das ist aufregend.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und dann hat man so ein bisschen so einen Ablauf drin. Aber der nutzt sich dann irgendwann auch ab, weil wie es in der Politik ist, dauert alles relativ viel.
Ja.
Es dauert sehr lange, um Dinge zu erreichen. Und manche brauchen ihr ganzes Leben, um ihr politisches Ziel durchzusetzen. Und da sind 3 Jahre. Nichts.
Ja.
Und am Ende des Tages, wenn du dann weißt, du hörst auf und nicht, dir wurde es aufgezwungen durch eine verlorene Kandidatur, kannst du darauf hinarbeiten gedanklich und sagen, okay, ab diesem Tag und einen Tag später habe ich auch keine Verantwortung mehr.
Ja.
Weil als Landesvorsitzender Jusos bist du halt auch für die Jusos verantwortlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es gerne immer mit so ein bisschen Papa-Spielen verglichen.
Ja.
Weil teilweise sind die Leute echt jung. Ich bin, also, du hast gesagt, 32.
Haben wir noch nicht gesagt.
Haben wir noch nicht gesagt. Bin 32 und man hat dann wirklich mit jungen Leuten zu tun, die dann teilweise 16, 17, 18 sind. Ja. Und denen hilft man dann, wenn man so ein bisschen eine Ader dafür hat. Und man spielt dann natürlich einen Papa. Man ist für die da, man organisiert die Fahrt gekommen, man fährt die nach Hause abends, man fährt durch die Weltgeschichte.
Ja.
Und das hat mir tatsächlich am Ende des Tages auch Spaß gemacht. Aber ja, wenn man die Verantwortung dann nicht mehr hat, weil sie ja nicht genommen wurde, sondern weil man sie freiwillig abgegeben hat, ist es tatsächlich erst so tiefes Durchatmen.
Ja, also da passiert ja scheinbar, wie du das erklärst, zwischenmenschlich ganz viel. Ne?
Mhm.
Mir ist auch eingefallen, als ich nochmal überlegt habe und an die ganz vergangene Zeit gedacht habe, was so passiert ist, und persönlich harte Situationen, vielleicht erinnerst du dich, damals war ich ja etwas bestürzt oder ging mir das ja sehr nahe, dass dann, dass es im Vorfeld der Bundestagswahl mal zwischendurch nicht so lief, wie ich das wollte, als es irgendwann um die Listenplätze ging. Und ich erinnere mich daran noch, dass du mich in der Nacht nach einem so wichtigen, entscheidenden Gespräch nochmal angerufen hast, um zu fragen, ob alles klar ist, wie alles aussieht und ob es mir soweit gut geht. Und das ist mir erst, ehrlich gesagt, in den letzten Tagen nochmal bewusst geworden, wie wichtig sowas ist. Ne? Auch so zwischenmenschlicher Umgang, den du ja total drauf haben musst mit den Leuten. Und was die Leute aber vielleicht im ersten Moment gar nicht honorieren unbedingt. Ne? Weil in dem Moment, damals hatte ich wahrscheinlich dann nur im Kopf, scheiße, jetzt hat das nicht geklappt, so ein Listenplatz. Und habe das damals wahrscheinlich nicht nochmal gewürdigt, dass du in der Nacht mich dann sogar nochmal angerufen hast deswegen. Und der Stress oder was das ausmacht. Du hattest ja am Anfang vielleicht, ich nenne es jetzt einfach mal das Glück, das war es ja hoffentlich auch, dass du dir mit Franka die Aufgaben teilen konntest. Musstest jetzt aber das letzte, ziemlich genau Jahr ja fast, musstest du alleine den Landesvorsitzenden repräsentieren? Oder sollte man da müssen oder dürfen sagen?
Also ganz kurz zu der vorigen Geschichte. Jetzt, wo du das erzählt hast, ja, erinnere ich mich auch dran, weil das gehört zu den Aufgaben. Vorhin hatten wir auch eine kurze Ehrung von einem anderen Juso, der auch schon wirklich lange dabei ist, Alec Pietschmann. Und der ist zum Beispiel zur Landtagswahl 2021 auch angetreten.
Ja.
Und da habe ich natürlich, nachdem das Wahlergebnis kam, hatten wir 4 Leute auf der Liste, auf der Landesliste. Und auch da habe ich dann natürlich die Leute angerufen. Das war eine Katharina, das war eine Nadine, Igor aus Halle und natürlich Eik. Und das gehört dazu. Man war selber auch schon echt fertig drauf. Man hat mit vielen gerechnet, was das Ergebnis war. Darf ich hier Schimpfwörter benutzen?
Ja, selbstverständlich.
Beschissen. Wirklich beschissen. Man hatte selber schon 4 Schnaps intus nach so einem Abend. Ja, das gehört ja Immer leider dazu. Man trinkt die dann lieber zum Mund zu feiern. Aber man muss dann noch so weit sein und sagen, hier, rufst du nochmal Nadine an, rufst du Eik an. Und das ist halt so ein bisschen Standardwerk. Und also telefonieren. Ganz, 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 ganz viel telefonieren tust du am Ende des Tages.
Ja.
Und das ist auch oft stundenlang. Und dann manchmal mit einer Person 4, 5 Mal am Tag. Und zu einer anderen Sache, also mit Franka hatte ich da wirklich Glück. Die hatte davor eine Legislatur, da hatten wir als Juso Sachsen-Anhalt ja noch eine Einzelspitze. Das hatten wir dann zwischendurch umgeändert, weil wir die moderneren Gegebenheiten darstellen wollten, indem man sich Aufgaben teilt in einer Doppelspitze und tatsächlich auch mit der eigenen Auflage, dass immer ein Mann und eine Frau sind, einfach um da die Geschlechter besser darstellen zu können. Gilt für uns in der SPD in der Breite. Aber so kam das zustande. Und mit Franka hatte ich da jemand Erfahrenes an meiner Seite. Die kannte schon das ganze Spiel. Aber wir hatten es dann gut aufgeteilt. Sie war dann so auf der Landesebene unterwegs. Ich hatte mir den ganzen Bundeskram so ein bisschen geschnappt. Ich bin in der Bundesrepublik rumgefahren zu den Delegiertenkonferenzen nach in Thüringen, Berlin, Sachsen. Bestimmt war ich auch in Sachsen.
Ja.
Und wenn man sich am anderen Ende der Welt in Frankfurt am Main trifft, weil man ganz große politische Versammlungen hat, der Users, das hat man uns ein bisschen geteilt. Und dann jetzt so, wo ich es alleine war, ist das schon schwierig. Insbesondere, wenn man es gewohnt ist, die Sachen aufzuteilen.
Ja.
Und dazu kam dann natürlich der Grund, warum ich dann heute auch gesagt habe, dass ich aufhöre. Normalerweise hätte ich ja noch ein Jahr mehr gehabt. 2 Jahre so eine Legislatur. Weil Privatleben, ich habe es einfach nicht mehr zeittechnisch schaffen können, weil so ein Juso-Landesvorsitz ist halt ein Ehrenamt. Man kriegt nicht mal Fahrtkosten erstattet, sondern man investiert, man investiert sehr viel in Sprit, in eine Reparaturkosten vom Auto und in Bier, um die Leute bei Laune zu halten.
Ja.
Und Pizza.
Ja.
Und das passiert tatsächlich meistens aus eigener Tasche.
Ja.
Also, wie gesagt, zur Landtagswahl habe ich 4000 Kilometer gemacht, die ich durch Sachsen-Anhalt gedüst bin. Und wenn man sich das dann nicht aufteilen kann, wie es anders gewohnt ist, ist das natürlich schwierig. Und der neue Landesvorstand, mit dem ich dann alleine gearbeitet habe, waren noch alles Neulinge,
ja,
die man dann noch an die Hand nehmen muss, noch ein bisschen mehr. Und wenn dann der Zeitfaktor fehlt, um dann nochmal ein bisschen mehr wieder zu investieren, was du machen musst, um Leute ranzubringen, anzulernen, das System näher zu bringen, plus die normalen Aufgaben, die sich für dich jetzt verdoppelt haben. Und dann hast du dann plötzlich mehr Arbeitspensum und das restliche Privatleben hat sich leider ergeben, dass es auch mehr Zeit kostet. Ja. Und ich habe mir gesagt, dass ich jetzt nicht an den Punkt kommen will, wo ich nur für die Jusos oder die Partei aufopfere.
Ja.
Vielleicht, wenn ich Rentner bin, dann habe ich eh nichts Besseres zu tun, aber jetzt habe ich doch noch ein bisschen Leben vor mir und das will ich, weil das ist, gehört dazu. Wir haben dann jetzt so im Nachgang aus meinem Privatleben meine Freunde, wo ich dann gesagt habe, ja, ich höre als Juso auf, als Landesvorsitzender. Aber dann sieht man dich mal wieder. Hm. Ich so, was? Wir haben uns doch gesehen. Ich muss dazu sagen, meine ersten 2 Jahre waren noch während Corona.
Ja.
Sprich, da waren die sozialen Kontakte schon reduziert. Aber das hat ein Freund gesagt, das hat dann auch noch eine Freundin gesagt. Und dann habe ich es mal so ein bisschen Revue passieren lassen, auch die letzten 3 Jahre. Und ja, habe öfters mal gesagt, nee, ich kann dem Wochenende nicht, weil ich XY machen muss. Ja. Weil ich durch die Weltgeschichte fahre, weil ich bei einem Parteitag sitzen muss, weil ich bei einer Klausur bin, weil irgendwas immer ist. Und wenn jetzt dann nochmal so gespiegelt wird von deinem Privatleben, mhm, und die sind dein Anker, die darfst du nicht verlieren. Das eigene Leben sollte nicht nur aus Partei bestehen, weil man dann auch den Bezug zur Realität verliert. Und deshalb habe ich jetzt am Ende des Tages gesagt, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Wenn mein Privatleben, Arbeitsleben das wieder zulässt, mache ich vielleicht wieder mehr. Okay. Aber jetzt gerade entspannen, Gartenarbeit,
ja,
und jetzt, wo der Winter kommt, Netflix schauen.
Ja, na klar. Gartenarbeit?
Hm?
Du hast einen? Was pflanzt du an?
Ich bin, also wer mir auf Instagram folgen, ja, und ich habe ja noch einen kleinen eigenen Kochkanal. Ich mache hier keine schamlose Werbung, indem ich ihn nicht nenne. Ich koche gern. Das habe ich mir auch während Corona angeeignet und dann ganz viel Tomaten angepflanzt, Bohnen, ja, Chilis sind jetzt so aufs Tableau gekommen, Erbsen, Kartoffeln und ich koche gerne. Das ist tatsächlich so eine Tätigkeit, da stehst du da, ein bisschen Musik,
ja,
arbeitest mit deinen Händen und dann machst du nichts. Und anbauen, im Garten ist mal was, Rasen mähen, welche, ja, alten Äste wegschneiden, Ungezieferbekämpfung, Igel füttern. Ich habe jetzt eine Igelfamilie, eine Mutter mit 3 bis 4 Kindern, ein bisschen Katzenfutter besorgt, ja, so unter dem Busch dann in die, ja, geschoben und dann liegst du auf der Lauer im Gras mit dem Handy in der Hand,
ja,
und erwischst die. Also da wäre ich da doch schon schneller zum Rennen, als mir lieb ist. Aber es ist entspannt. Also,
ja,
wer im Internet unterwegs ist, weiß, wie anstrengend es sein kann.
Ja. Wir haben Pfirsiche jetzt zu Hause und da bin ich jetzt ganz interessiert, wie Leute Früchte zu Hause getrocknet.
Ja.
Oh ja.
Ach. War auf Arbeit, hatten wir zu einer Sitzung haufenweise Pfirsiche,
ja,
und die nächste Stadtratssitzung ist halt wieder erst in 3 Wochen.
Ja.
Und bis dahin kommen nicht viele Leute rein. Habe ich die mitgenommen, aufgeschnitten,
ja,
in den Ofen gepackt. Und dann bei 70 Grad circa 7-8 Stunden mit leicht geöffnetem Ofen trocknen. Das ist so ein kleines Glas.
Ja, das gehört jetzt zu unserer neuen Rubrik Kochtipps des Podcasts. aber ich wollte eigentlich zurück zu meiner Ausgangsfrage. Genau, das war es, weil du gerade ganz, ganz lang beschrieben hast, wie zeitaufwendig das ist.
Mhm.
Und nicht nur zeitaufwendig, geldaufwendig, kraftaufwendig vor allem. Wir hatten Martin ja zu Gast auch im Podcast. Martin
Kröber.
Nee, nicht Martin Kröber, sondern Martin Rötel. Der,
ja,
ist, war, muss man auch sagen, der war. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er es noch gewesen, aber,
mhm,
war ja Bürgermeister von Bad Schmiedeberg und hat natürlich auch viel berichten können von jedes Wochenende unterwegs sein.
Bin mir sicher, das ist ein hauptamtlicher Bürgermeister.
Hauptamtlich. Okay. Genau. Das ist nämlich der wesentliche Punkt. Er hat wirklich von größten Anstrengungen berichtet und in dieser Zeit hat er sich natürlich auch Feinde gemacht, beziehungsweise harmlos ausgedrückt Leute, die ihn nicht leiden konnten.
Mhm.
Und das Gute bei ihm war ja allerdings, er wurde vergütet,
mhm,
und stand ja auch in der Pflicht der Stadt, der Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Er hat sich ja,
der oberste Beamte der Verwaltung.
Genau, genau.
Ist am Ende des Tages ein Bürgermeister.
Ja, aber er wusste ja am Ende des Tages, ohne jetzt seine Arbeit zu schmälern, um Gottes Willen, aber er wusste ja am Ende des Tages wenigstens, dass er entlohnt wird, dass,
mhm,
er davon leben kann, was er macht. Und mir kam der Gedanke, du wirst es nicht. Du musst dich durch alles, ich will nicht sagen durchquälen, weil da wird ja auch irgendetwas dich dazu treiben, dich dazu auch aufzuraffen. Aber das ist natürlich meine Frage, bei all diesen Anstrengungen, die du gerade beschreibst, bei diesen immensen Anstrengungen, die du 3 Jahre durchgezogen hast, woher kommt der Antrieb? Oder denkst du überhaupt noch nach? Ist das ein Aufstehen und Machen, Machen und Telefonieren? Oder?
Na, wenn du im Flow bist, wenn halt Landtagswahlen, Bundestagswahlen, etc. ansteht, dann bist du erstmal im Flow. Ja. Insbesondere, wenn man dann die Abläufe kennt.
Ja.
Und dann hast du so einen internen Fahrplan. Ja, dann steht das an. Die Leute musst du zusammenfinden, die musst du ranholen, da musst du Stimmen sammeln, da musst du ein bisschen werben, da brauchst du Inhalte, dann bist du im Flow. Und ab und zu hat man dann im Idealfall über Weihnachten, wenn es dann doch, also zusammen. Weihnachten habe ich mir auch immer vorgenommen, ich lasse das Handy aus. Das hat auch immer nur so semi-gut funktioniert. Ja. Also wirklich, ich versuche, halt war immer so ein bisschen sonntags das Handy wenigstens zur Seite zu packen, aber es war dann auch laut, dass dann doch jemand anruft. Aber um die ursprüngliche Motivation. Naja, insbesondere als Juso gehst du ja in die Geschichte rein, weil dich irgendwas stört an der Welt, am System. Spezielles, der Klassiker war immer Cannabis-Legalisierung, unabhängig davon, wo wir jetzt an dem Stand sind. Hier auf unserer heutigen LDK war ein großer Fokus auf die Bildung in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, ja. 4 von 7 Leuten, die sich vorgestellt haben, hatten in irgendeiner Form Bildung als Thema. Ja, weil wir und haben, beeindruckend. Also was Frau Preußner hier macht. Und wir müssen es, glaube ich, jetzt hier nicht eskalieren lassen. Aber jedenfalls, das ist die Motivation, weil Leute entweder selber ein Problem haben und dann die Möglichkeit sehen, politisch aktiv zu werden. Weil alle in unserem Leben nehmen wir irgendwie Probleme wahr. Bloß entweder weißt du nicht, wie du das ändern kannst, du resignierst wahrscheinlich an irgendeinem Punkt in deinem Leben mit dem Älterwerden, es interessiert dich nicht, oder du lernst halt Möglichkeiten, wie du Dinge dann doch verändern kannst. Und der Klassiker sind doch noch Parteien. Es gibt auch Aktivisten, dann gibt es noch welche Gruppen, noch ein Nöcher. Aber die Partei ist natürlich so ein klassisches Ding, ist natürlich anstrengend. Aber merkt man relativ schnell. Und du gehst da rein und willst natürlich nichts weniger als die Weltrevolution.
Ja.
Das tragen wir auch als Jusos vor uns her und das ist nur halb im Spaß gemeint. Es geht wirklich darum, die Welt zu verändern. Und das, jeder, der Juso ist, hat da wenigstens wahrscheinlich in seinem ersten Jahr die komplette Motivation, dass er es schafft, zusammen mit seinen Jusos und seinen Genossinnen und Genossen die Welt umzukrempeln. Naja, dann kommt dann bis die Realität und das ist dann der Punkt, wo es dann, wo man dann müde wird.
Ja.
Da brauchst du aber Leute, die dich an die Hand nehmen und sagen, okay, aber wir können das machen. Es gibt schon Leute, die engagieren sich auch dafür. Da gibt es so kleine Ausschüsse, Fachausschüsse, so, die sich thematisch mit Energie beschäftigen, oder mit Umwelt, mit Wirtschaft, Bildung, na klar. Und da findest du dann natürlich wirklich Gleichgesinnte, die du wahrscheinlich im Privatleben nur bedingt hast, wenn sie nicht politisch aktiv sind, mit denen du dich wirklich richtig nördlich austauschen kannst über ein politisches Thema. Und das hält einen am Ball. Und am Anfang bist du halt wirklich so, gebt mir Hammer und Sichel und ich drehe euch die Welt auf links. Ja, also bei mir persönlich war es damals 2015, die Geflüchtetenkrise aus Ungarn, wo die Leute alle herkamen.
Ja.
Das war für mich so damals, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das geht nicht.
Ja.
Und dann war es für mich keine Frage. Ich habe nie darüber nachgedacht, welche Partei es ist. Es waren immer die SPD. Warum genau, müsste man jetzt in die freudsche Tiefenanalyse gehen. Aber für mich war es halt einfach immer, wenn Partei, dann SPD.
Aber dann kam bei dir nicht nach 3 Jahren die Ernüchterung und du hast gemerkt, die Leute streiten sich ständig, es gibt da Stress. Ich habe jetzt die Welt immer noch nicht verändert. Nee, ich will das nicht mehr, sondern es kam irgendwann, ich werde jetzt Juso-Landesvorsitzender. So. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Leute, die... Weil ich finde, so eine Partei, sind wir ehrlich, hat Ernüchterungspotenzial.
Hm.
Wenn du dann drin bist und merkst, da sind Hürden, da sind Schwierigkeiten, dann streiten sich die Leute. Es ist ja auch, wie es in der Familie auch ist, nicht immer friedlich. Auch in so einer, und man macht sich ja, glaube ich, auch wirklich Gegnerinnen und Gegner in dieser Zeit. Und dem aber zu widerstehen, diesem Ernüchterungsdrang, nenne ich das jetzt einfach mal, zu widerstehen und zu sagen, nee, ich mache trotzdem weiter, es geht weiter und ich kann sogar noch mehr als bis jetzt.
Also ich habe ja bin zu dem Zeitpunkt eingetreten, da war ich in Berlin. Also meine Mutter-Jusos sind die Jusos Berlin-Mitte. Okay. Und da war ich halt einfach bloß ein ganz normaler Jusu, habe bei den Veranstaltungen mitgemacht, habe alles mitbekommen, dann bin ich zurück nach Magdeburg gezogen und habe mich dann bei den Jusos Magdeburg engagiert. Aber auf die Frage, mich hat das, was ich dann innerhalb des Systems gesehen habe, das sich Partei nennt, es hat mich nie überrascht. Ja. Ich weiß nicht, woher das kam. Es hat mich nie überrascht, was ich gesehen habe.
Ja.
Ich war die Ernüchterungsprozess in dem Sinne, hatte ich nie. Bei mir waren es wirklich manchmal die Erschöpfungserscheinungen, weil ich weiß, es muss so lange dauern, weil dieses System ist, wie es ist und dass da halt Tausende und Abertausende Menschen als Einzelpersonen fungieren mit eigenem Willen, ja, und gegen denen musst du ankämpfen oder beziehungsweise medial von überzeugen. Deshalb so einen Ernüchterungsprozess hatte ich, glaube ich, nicht, wenn ich drüber nachdenke.
Ja.
Mich hat nie was überrascht, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, weil man muss dazu sagen, am Ende sind es alles Menschen. Jeder Einzelne. Wenn du dann das erste Mal das Glück hast, mit einer Ministerin zusammen ein Bier zu trinken, ja, oder du bist auf einer Bundesparteiveranstaltung und quatscht mit Olaf Scholz, oder du hast dann hier damals Lars Klingbeil beim Europawahlkampf, da war ich in einem Social-Media-Team, das den ganzen Wahlkampf mit begleitet hat, kam da auch, ja, mit vorbei. Und dann bist du mit per Du mit Kevin Kühnert, ja, also wenn der auf eine Veranstaltung kommt, wo du auch bist, alle anderen Handschlag, dich umarmt der. Es sind immer alles Tages alles Menschen. Und Menschen haben positive Eigenschaften, negative Eigenschaften und die streiten sich halt auch wie die Kesselflicker wie in einer Familie.
Ja.
Das, was ermüdet, ist, dass es immer wieder dieselben Sachen sind. Da denkst du, Leute, wir hatten diesen Punkt schon mal. Und dann kommt jemand Neues, der denkt, der hat eine fantastische Idee, ja, oder kommt mit Verlaub ein alter Sack, der wird da die alten Kamellen rausholt und denkst so, bist du eigentlich immer noch irgendwo unter Bismarck stehen geblieben oder kannst mal gucken, was jetzt bei unserer Jahreszahl für eine, da steht eine 2 vorne, wenigstens erkenne das an. Das ermüdet tatsächlich. Ja. Aber auch da müssen Generationen vergehen, wir nehmen das Thema Gendern. Wir sind da weiter, wir als Jusos auf jeden Fall, und man kann sich, man darf sich darüber aufregen, dass die Leute so, also die Gegenbewegung ist, wie sie ist. Aber wenn dann so eine Argumentation kommt mit, ja, wir sind doch jetzt aber im Jahr 2023. Ja, Leute, aber auf dem Stand, den wir jetzt haben, den haben wir seit 5, 6 Jahren.
Ja.
Pi mal Daumen, da ist doch keine Generation passiert.
Nee.
Es dauert 100 Jahre und dabei müssen wir das bewahren, was wir haben.
Ja, was ja eigentlich tragisch ist, ne, weil diese feministische Linguistik selbst, die gibt es ja seit den 70ern. Die gibt es schon richtig, also wirklich ewig, weil sich kluge Leute mal hingesetzt haben und da an Themen wie Gerechtigkeit auch in der Sprache gedacht haben. Das ist ja kein neumodischer Krimskrams, auch wenn wir es jetzt erst in den letzten Videos angesprochen hast, 5, 6 Jahren geschafft haben, da Wege nach vorne zu gehen und Schritte. Und ich will das nur noch mal ganz klar benennen, dass das für mich natürlich verurteilenswert ist, dass in Sachsen-Anhalt das Gendern verboten wurde.
Ja,
in
Schulen. Gott, ja.
Das will ich aber auf jeden Fall wirklich hier nochmal benennen, weil die CDU, die anderen Parteien immer als Verbotsparteien bezeichnet, ist für mich die Verbotspartei per se. Und dann den Leuten die freie Sprache zu verbieten in dem Sinne in den Schulen. Also ich finde das frech, ich finde das dreist, ich finde das ein Einschnitt und das
wollte ich trotzdem nochmal. Ich finde dabei ja immer faszinierend, dass man sich ja gern so auf unsere altehrwürdigen Linguisten wie Goethe und Schiller beruft. Ja, und wenn man ganz, man muss nicht viel googeln, aber selbst Goethe hat Wörter erfunden, die wir heute in unserem Sprachgebrauch haben. Und Sprache ist Wandel. Nur weil Konrad Duden das einmal in 2 Buchdeckel gepackt hat, ist das jetzt in Stein gemeißelt. Das ist doch Quatsch. Wir haben so viele Sprachfarben und Akzente und Mundarten in Deutschland. Ich weiß nicht, wer mal als jemand, der Sachsen-Anhalt Preuße ist, nach Bayern fährt, setzt sich mal mit jemandem zusammen, wenn du da bei dem nächtigen konntest, weil mein Vater hat zeitlang auch in Bayern gearbeitet und hat uns da mal mitgenommen, so ein langes Wochenende über Ostern und bei seiner Gastfamilie, und der ganz klassische Almödi saß sie gegenüber, hat uns zu Leberkäse und Kartoffeln eingeladen. Und der hat mir wirklich was vom Pferd erzählt. Aber das ist keine Sprachverhunzung, da jetzt nicht dem klassischen Hochdeutschen spricht.
Ja.
Deshalb, also, das ist das Problem bei der ganzen Geschichte mit der Fäusner. Man möchte sich tierisch aufregen. Man muss sich tierisch aufregen. Aber man darf dem Affen kein Futter geben. Das ist halt immer das Schlimme. Das ist immer diese Aktion, Reaktion. Und dann bist du in so einem Modus, dass du dich dann, Twitter hat dann, ich meine, schon gehört, ist auch ein Saustall. Und das sind dann ermüdende Momente. Ja. Du weißt eigentlich, du willst dich aufregen, mit rechtschaffender Sprache dagegen zu halten. Aber du weißt, das hilft dem kleinen Kontext leider manchmal mehr, als das für die gute Sache ist. Aber das sind jetzt wieder so diese politischen Spinnings, die man einhalten muss mit Parteilinien und Ideologie, und das, da machst du eine extra Folge zu,
ja, und
lädst jemanden ein, der das noch besser kann.
Ja, also mein letzter Satz dazu, ne? Latein sprechen wir heute nicht mehr, weil die Sprache sich nicht weiterentwickelt hat. So. Aber kurz back to topic, was ich fragen wollte, ach übrigens, weil du Twitter angesprochen hast, ich habe Twitter für mich täglich auf 10 Minuten rationiert, also dann ist die App gesperrt, weil ich schaffe das nicht mehr. Also was sich da rumgeschlagen wird, aber genau, du sprichst von der Ermüdung und hast ja jetzt deine verdiente Landesvorsitzendenrente, wenn ich die mal so nennen kann, gesichert.
Aber als Juso.
Als Juso, genau.
Es können ja noch die
stimmt. Aber, natürlich. Es geht ja immer weiter, ich weiß nicht. AG 60 Plus steht dann ja irgendwann auch noch in den
Steinen. Also, ist ja noch, ne? Die 33 Jahre habe ich noch.
Aber genau, da hast du dich jetzt erstmal deine verdiente Juso-Landesvorsitzendenrente geholt. Was ich mich frage, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt noch nicht einsetzt, aber vielleicht irgendwann, hast du den Verdacht, da kommt Wehmut auf dich zu?
Wehmut? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich habe damit keine Probleme, mit sowas abzuschließen. Also das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen. Ich mache ehrenamtlich erstmal so ein Jahr Pause.
Ja.
Ich werde auch auf meinen Social-Media-Kanälen erstmal alles auch rund um Users und so und Partei ein bisschen stummer stellen.
Aber du kochst noch.
Ja, kochen tue ich noch. Nee, aber ich werde mir das ein bisschen ruhig stellen, sodass ich nicht immer drauf gucke, ja, was machen jetzt meine Nachfolger? Ja. Und auch keine Tipps geben. Die wollen auch gar keine Tipps haben. Die machen ihr Ding jetzt. Und ich vermute mal, dass irgendwann für mich der Punkt wieder kommt.
Ja.
Du fummelst da gerade so in deinem Handy rum, alles gut?
Nee, mir kam nur ein Gedanke, den ich nicht verlieren
will. Ach so, sehr gut. Irgendwann wird der Punkt kommen, also man muss dazu sagen, jetzt steht ja nächstes Jahr die Kommunalwahl an und ich arbeite ja für die SPD-Fraktion im Rathaus in Magdeburg, sprich, eins aus der Politik
bin ich nicht los. Ja, du wirst nicht los.
Die werde ich nicht los, aber dafür werde ich bezahlt.
Ja.
Und irgendwann wird der Punkt aber kommen, wo ich mir denke, boah, ich habe keinen Bock zu Hause zu sitzen. So ganz simpel. Es muss ja nicht wieder sofort in der Partei sein, aber holt man so einen Klassiker raus, mal bei der Tafel aushelfen. Meine Freundin hat mir nahegelegt, ey, geh doch mal bei uns in den Kindergarten und liest den Kindern Geschichten vor. Ich habe auch schon 2-3 Mal mein Leben Weihnachtsmann gespielt, auf so einem Ponyhof, das ist vielleicht auch eine Geschichte. Also irgendwas werde ich mir schon versuchen. Ja. Aber jetzt so, insbesondere wenn es jetzt kälter wird, tut es auch nicht ganz so weh, nicht unterwegs zu sein.
Ja.
Das werde ich sicherlich jetzt so bis zum Ende des Jahres erstmal genießen. Ich habe ja auch schon wieder den Terminkalender voll gemacht, aber mit privaten Sachen.
Ach, schön.
Also ich fahre nach Köln, ich fahre nach Leipzig, ich will über Silvester vielleicht nach Prag. Also ich habe mir so ein paar Sachen vorgenommen, die ich machen
will. Ja,
und wenn dann die Kommunalwahl nächstes Jahr rum ist, spätestens dann weiß ich, jetzt ist alles ein bisschen ruhiger, du hast dann noch ein bisschen mehr Zeit, du hast alles auf Netflix geguckt, kochen solltest du auch ein bisschen einstellen, weil doch nochmal der Ring um die Hüfte ein klein bisschen breiter geworden ist, als er sein dürfte. Und spätestens dann werde ich mir wieder was suchen. Aber ich mache mir noch keine Gedanken, was das ist.
Ja,
das wird mir dann zufliegen.
Ja, aber also ich glaube, wenn du Kindern vorliest, also die sind ja verdammt ehrlich, Kinder, ne?
Mhm.
Also ich durfte zu Wahlkampfzeiten, da hat mich Henrike damals, hat mir die Gelegenheit ermöglicht, konnte ich Rentnerinnen und Rentnern im Pflegeheim vorlesen. Manchmal oft in Präsenz, oft auch digital.
Ja.
Und ich glaube, digital haben sie oft nicht verstanden, dass das live ist. Es war sehr amüsant. Dann hatte ich auch so Momente, wo die da saßen und so gesprochen haben und dann, ja, war ja schön, aber gegeben hat mir das jetzt irgendwie nicht.
das sind diese abstrusen Geschichten, die sich da aus der Corona-Zeit ergeben haben, wo das halbe Leben nur noch digital stattgefunden hat.
Ja, ja, wenn du der Weihnachtsmann bist, haben die Kinder ja hoffentlich wenigstens Respekt. Da rutscht ja bestimmt kein frecher Spruch raus.
Na, ab einem gewissen Alter schon.
Ja?
Also, die besten Zoten bei den Frühpubertierenden, ja, Weihnachtsmann, zeig doch mal deine Hut. Und die so, oh. Aber wenn da so ein 5-, 6-jähriger Knopf vor dir steht, mit riesigen Augen und gar kein Wort, und dann muss man sagen, ja, ich bin auch 1,93, sprich, und wenn der mir so bis knapp zu den Oberschenkeln geht und ich einfach so anstarrt, ach, da schmeißt er aus das Herz. Aber ja, auf diesem Ponyhof, das sind so Geschichten. Ja, Weihnachtsmann, lieber guter Weihnachtsmann, ich wünsche mir ein Pony zu Weihnachten. Ich gucke das Kind so an. Oh, Eltern standen dahinter, so einen kleinen Blick zugeworfen und die so, kriege ich hin. Vielleicht nicht unbedingt bringe ich es in meinem Sack, aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie das Pony zu dir bekomme. Denn du weißt, ein artiges Kind dieses Jahr. Das ist schön.
Ja, na das klar. Macht schon Spaß. Der Weihnachtsmann in Rot gekleidet mit seinem Marx-Bart, der alles an alle verteilt. Ja, ja, ja. Da
bist du verdammter Kommunist.
Politik auch nicht los, ne? Irgendwo. Genau, ich würde ganz gerne ein konkretes Thema anschneiden, das mich sehr interessiert. Wir sind ja beide, kann man sagen, bei dir weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wie lange, aber beide langjährige Kampfsportler auch und haben da ja unsere Sachen gemacht, du als Boxer. Genau, und ich gehe mal davon aus, ne, auch hoch, wahrscheinlich, vielleicht hast du die Boxwelt ein bisschen beobachtet in der letzten Zeit. Vielleicht nicht detailliert in die
Sitze oder.
Es geht, genau, es geht um Tom Schwarz. Denn ging mir das schon nah, sehr schockiert, weil man beobachtet ja die Boxwelt und man hatte Hoffnungen. Dann dachte man irgendwann, jetzt hat man jemanden, der gegen Tyson Fury, also einem der größten Box-Champion kämpft, und dann hört man in den
Namen. Googelt mal bei YouTube Tyson Fury, so best moments von ihm. Der Mann ist auch ein Riese, sieht unförmig aus, aber ist mit der Geschwindigkeit einer, also wirklich dieses, der Ali-Ausspruch, flow like a butterfly, sting like a bee, der lebte der im Ring, wie er sich bewegt hat. Aber wirklich, das ist so ein kleiner Tipp, so ein 5-Minuten-Clip bei YouTube zu Tyson Fury.
Da sieht man auch Tom Schwarz, wie der keinen Treffer ich habe den Kampf damals, das hatte ich bei meiner damaligen Freundin, habe ich mich, glaube ich, 4 Uhr geweckt und dann so den Kampf mit einem halb offenen Auge auf meinem Handy
zu sehen. Das habe ich, habe mir auch immer vorgenommen, dass die Kämpfe zu Unzeit kommen. Ich habe es ganz selten geschafft, dass ich nur nachts um 3 oder 4 tatsächlich diesen Kampf gucken konnte.
Ja, es ist Wahnsinn. Und da, wir machen es aktuell so in meiner WG, dass wir immer versuchen, nicht aufs Handy zu gucken am Folgetag nach dem Kampf. Und dann machen wir oft MMA-Brunchs und gucken uns die neuen UFC-Events am Sonntag oft zum Brunchen an und wissen noch nicht, was passiert ist. Manchmal schon, manchmal spoilert man sich dumm am Morgen. Dann bin ich immer ein bisschen sauer, aber dann machen wir immer MMA-Brunchs und so müssen wir nicht bis 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts wachen bleiben. Aber wach bleiben, aber
genug davon. Schon wieder komplett abgewichen.
Genau. Aber genug davon. Und dann hast Hoffnung in die Boxwelt und dann liest du von Tom Schwarz, einem Mann, der seiner Freundin Gewalt antut, was sowieso und vor allem nochmal aus der Warte, in der wir sozialisiert sind, auch als Jusos, ein fast Maximum an Verurteilung.
Der hat seiner Freundin auf brutalste Art und Weise die Kiefer- und Gesichtsknochen gebrochen und die Zähne ausgeschlagen. Also man muss es mal so deutlich machen, nicht nur Gewalt angetan, das ich will nicht sagen, das ist nicht verharmlost, aber man muss solche Sachen, glaube ich, auch mal kurz deutlich machen. Ja. Was der und ich weiß jetzt nicht, wie seine Freundin so, also ob die vielleicht auch Kampfsport sowas macht, aber wenn jemand als hochprofessioneller Kampfsportler, Boxer, jemandem ins Gesicht schlägt, und ich möchte es mir gar nicht ausmalen, in welcher Situation und wie das genau war, du bringst damit Leute um am Ende des Tages. Ja. Das ist die Kampfsportler, das ist tatsächlich auch vor der Justiz, gilt zuerst bewaffnet.
Ja.
Also das muss man sich mal verdeutlichen. Das Erste, was ich damals beim Boxen kennengelernt habe, Leute, wenn ihr das jetzt hier lernt, ihr müsst aufpassen. Ja. Ihr könnt nicht durch die Nacht solche Straßen rennen und jede Prügelei anfangen oder auf jeden Kampf einlassen. Ihr lernt, wie man es richtig macht, wie man die Gewalt anwendet, aber in einer Art und Weise, dass du denjenigen dabei im Idealfall nur unschädlich machst. Aber wenn ihr es übertreibt, dann seid ihr am Arsch.
Ja.
Das war so einzelne Sachen, die mir meine Boxtrainer auch beigebracht haben. Ja. Also uns allen, weil wenn du das kannst, wenn du in der Lage bist, den richtigen Schlag auszuführen, wenn du das jahrelang gelernt hast, immer wieder dieselbe Armbewegung, du kannst, ich glaube, da auch so Videos, kannst du am Ende des Tages mit bloßer Faust eine Kokosnuss zerbrechen.
Ja.
Also, die ist härter als ein menschlicher Schädel.
Natürlich, das ist ja eine Sache, die du, also als Stift, als ich 5, 6 Jahre alt war, das war eine der ersten Sachen, die dir beigebracht wurden. So, und das, also, und dann ist da dieser Mensch und dann liest du das und hörst das und ich war schockiert, ich war unglaublich sauer. Mhm. Was mich dann aber gefreut hat, sehr, sehr doll, war, als ich gesehen habe, dass ihr auf dem Schirm scheinbar hattet, wie auch immer, dass der Mann wohl wieder öffentlich boxen sollte in Magdeburg.
Heute, 23.
Ja, ja.
Heute müsste die Boxgala im Maritim in Magdeburg sein, wo er groß mit seinem Comeback angekündigt ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das Konsequenzen hat, also ob der öffentliche Aufschrei, der nicht wirklich groß war. Also, ja. Außerhalb der eigenen kleinen Bubble habe ich dazu nicht viel mitbekommen. Ich glaube, der Kampf geht wahrscheinlich, jetzt haben wir es.
Wir haben es 19:20, so transparent sind wir.
Ja, nur so. Meistens ist das dann so der Hauptkampf, der geht dann auch um 23 Uhr los. Ja. Also wenn wir nachher das Handy aufmachen, kann es gut sein, dass wir dann lesen, dass Tom Schwarz gewonnen, verloren hat. Aber dass halt ein verurteilter Frauenschläger ist, der hofiert wird.
Ja.
Und angekündigt mit seinem Comeback. Man weiß gar nicht, wie man sich noch aufregen soll, weil das eigene Vokabular es irgendwann nicht mehr hergibt, die Abscheu darüber zu sagen. Und wenn man dann, wie du es angekündigt hast, selber auch kampfsportaffin ist, hat auch sowieso irgendwie schon mal so einen leicht anrüchigen Touch mit Unterwelt und Brutalität, müssen wir hier nicht aussehen. Und du weißt, das ist sowieso schon ein schwieriges Pflaster. Und dann hast du leider das Klischee-Arschloch. Ja. Dass sich dann auch noch so benimmt, wie es gerne vorgehalten wird. Ja. Und die verdammte Welt hofiert es auch noch.
Ja, aber ihr hattet das auf dem Schirm und habt Stellung bezogen. Und das fand ich spannend zu sehen, weil man ja oft dieses Nischenthema, doch, ich bezeichne mal in unseren Kontexten Kampfsport als Nischenthema.
Ja, weil, klar.
Also und dann fand ich das stark, dass ihr das auf dem als Jusos Magdeburg auf dem Schirm hattet tatsächlich. Mhm. Das war mir irgendwie nur ein Anliegen, nochmal drüber zu sprechen, ne? Dass das irgendwie...
Also geht das Lob tatsächlich aber auch an meine Users Magdeburg, die hatten das aus eigenem Antrieb mitgesehen, weil es natürlich über die internen Kanäle immer so ein bisschen geht. Also das haben die selber auch, obwohl von denen keiner kampfsportaffin ist, hatten sie auch selber aufgeschrieben. Also die sind da schon sensibel, was das angeht. Also das Lob will ich gar nicht für mich einstreichen.
Ja, Moment. Dann gehen wir es weiter an die Users in Magdeburg. Genau, und ja, dann können wir dieses unangenehme Thema wahrscheinlich auch hinter uns lassen an dem Punkt.
Ja, also eigentlich würde ich mich gerne noch über Kampfsport auseinandersetzen, also unterhalten, weil macht man viel zu wenig.
Das aber stimmt.
Muss jetzt hier nicht weiter.
Leute. Was ist deine Lieblingstechnik?
Ja, als Boxer halt das Boxen und
ja.
Ich habe es halt, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich das gemacht, das ist auch schon ein komplettes Leben her. Ja. Vor meinem Unfall mit meinem Fuß, so semi-erfolgreich, so Landesmeister Sachsen-Anhalt gewesen, 2002, glaube ich.
Ui, 2002.
Ich glaube, 2002. Warst du überhaupt schon geboren?
Ja, doch, da war ich.
Gerade so, da stand ich schon im Ring Jugendschwergewicht damals.
Ja.
Auch gegen Typen gekämpft, der war noch breiter und noch schwerer als ich. Und der erste Schlag, den mir gegeben hat mir damals die Kontaktlinse aus dem Gesicht gehauen.
Ach, du hast Kontaktlinse beim Kampf getragen?
Ja, sonst habe ich immer ohne, man muss dazu sagen, ich habe 7 Dioptrien. Also meine erste Runde war immer so, die richtige Entfernung mit der rechten zusammenzubekommen. Und dann habe ich mich bei vielen beraten lassen, ja, wie sieht denn das aus, im Ring so halb blind zu sein? Und ich habe bloß 3 Runden und wenn ich die erste Mal noch beschäftigt bin, die Entfernung einschätzen zu können, was hilft mir da Kontaktlinse? Oh, da kann nicht viel passieren. Ja, ausgetestet, drin gepackt, war auch ein Krampf. Und dann kriege ich den ersten Schlag von ihnen ab. Und mir vielleicht ist sie immer noch in meinem Kopf irgendwo hinter meinen Augen versteckt. Und das ist ja noch schlimmer. Dass du mit einem Auge zukriegst, hast keine Tiefenwahrnehmung mehr.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich den Kampf gewonnen habe oder verloren. Das weiß ich heute nicht mehr. Aber ja, ich habe es versucht.
Ja.
Danach aber auch nie wieder.
Ach, du hast die Kontaktlinse auch nie wiedergefunden.
Die hier noch auf dem Auge war und die andere, entweder liegt sie noch immer in diesem Ring los oder in dieser Turnhalle, in der ich war, oder wie gesagt, sie ist mir irgendwo ins Gehirn gerutscht und hat damals ausgelöst, dass ich Sozialdemokrat wäre, weil sie irgendwann so Synapse seitdem immer kitzelt.
Oh ja, Bock auf Stress habe ich jetzt.
Ja, Bock auf Stress. Zwar nicht mehr körperlich, aber im politischen Austausch.
Ach, Wahnsinn. Nee, mit Boxen, ich habe ja an sich klassisches Boxen nie gemacht, aber Meine Erfahrung war, als wir, ich weiß nicht, ob das im BJJ oder im MMA war, aber da hatten wir so ein Sparring, so ein BJJ-Sparring, also nur dolles Kuscheln, also Würgen und Hebeln. So, ne? Was, und
Judo mit anfassen.
Judo mit anfassen, genau. Und ich fand, das war einer meiner Lieblingsmomente, das ist mir erst letztens passiert. Wir gehen so auf die Knie, machen uns bereit und der Typ vor mir sagt, ach, früher war ich Boxer. Okay, ja, ich hatte einen richtig starken linken Haken. Ja.
Das ist hier aber nicht von Relevanz, Junge.
Aber ich fand es so großartig irgendwie, dass er wusste, ah, das, was wir jetzt machen, kann ich nicht so gut, aber ich muss unbedingt erklären, dass ich ein richtig harter Typ bin eigentlich. Ein richtig krasser Typ.
Der Bart ist nicht lange genug, um so zu symbolisieren, dass er Testosteron hat, deshalb muss er da ein bisschen auf die Kacke machen. Ja, das sind die so. Also.
Und das finde ich, also da, es war halt so ein kleiner Punkt, an dem man, finde ich, und an dem finde ich, merke, okay, das steckt wirklich im Kampfsport, stecken zwei, drei große Schaufeln, toxische Männlichkeit drin. Ne, ich sag eigentlich mehr als eine Schubladenkarre und deswegen fände ich es natürlich auch schön, wenn man, ich sag mal, mehr Linke, mehr Queer-Feministinnen und Feministen in den Kampfsport auch bringt, ne, wenn man sowas erreicht.
Den Kampfsport feministisch gestalten ist, warum nicht? Also ich erinnere mich zurück, wir hatten tatsächlich auch zwei, drei Mädels, so, was war ich denn da, 10, 11, 12, oder auch selbes Alter und zumindest nach meinem Gefühl und auch in Retrospektive wurden die fair und gleich behandelt. Die haben geboxt und tatsächlich auch in unserer Turnhalle, das war auch meine Sporthalle von der Schule aus, hing im Vorraum immer so ein Regina Halmisch-Poster. Oh, für alle, die nicht wissen, Regina Halmisch, die größte Boxerin, die wir in Deutschland hatten. Auch mit so einem schönen, tatsächlich glaube ich auch mit einem feministischen Zitat, Memo an mich selbst, das muss ich im Nachgang mal googeln, ob man das auch noch so findet. Also ich hatte es damals nie so wahrgenommen. Man hat auch die markigen Sprüche, gehört so ein bisschen dazu, war vor 20 Jahren. Aber den Kampfsport feministisch gestalten?
Ja, naja, weil mir fällt auf, immer wo man ankommt und Leute erfahren, dass man Kampfsportler ist, muss man ja immer drüber sprechen, aus irgendeinem Grund. Die Leute wollen dann sprechen. Und dann
sobald sie es wissen.
Sobald sie es wissen. Ja. Und dann habe ich immer wieder ne, Leute, die mir dann erklären, wenn wir uns so Videos ansehen, dann sehen die so MMA-Profikämpferinnen und Leute, die keine Kampfsporterfahrung haben oder mal ein Jahr Taekwondo gemacht haben von 13 bis 14, sagen dann, die da, die schaffe ich schon, ne, die schaffe ich schon. Weil die Mann und das Frau, dann glauben die könnten eine MMA-Kämpferin, eine Profi-MMA-Kämpferin. Luzi hier von uns bei der Diskussionshalle ist Boxerin.
Ach, Luzi ist auch Boxerin?
Luzi ist Boxerin.
Habe ich nie gewusst.
Und also, ich würde mir irgendwie mal tiefst wünschen, dass man eine Person wie Luzi mal auf diese Typen hetzen kann. Also sorry, dann würden die mal spüren, dass
nie
die
nichts, in meinem Leben hätte ich gedacht, dass ich beispielsweise jemanden wie Regina Halmisch oder früher noch Susi Kentikian, jetzt Lady Hammer, also ich Ansatz, weil selbst wenn ich jetzt wieder ein bisschen trainierter wäre und das zwei, drei Jahre regelmäßig mache, ich überrage die mit anderthalb Köpfen, wiege das Dreifache und würde mir niemals überlegen oder ansatzweise maximal, wenn sie mit zwei festgebundenen Armen vor mir stehen würde. Aber dann hätte ich wieder ein schlechtes Gewissen. Aber nein, sobald du ein bisschen im Kampfsport eigentlich drin bist und da auch mal. Es gibt Gewichtsklassen aus gutem Grund. Aber wenn du eine trainierte Person gegen jemanden antreten lässt, die untrainiert ist, aber vielleicht einen Kopf größer, die wissen halt, wie man zuschlägt, wo man zuschlägt, sind schneller, sind fitter. Also,
natürlich.
Aber da wünscht man sich natürlich immer, dass diese Affen, diese großen Maulaffen, tatsächlich mal dann. Vor Jahren gab es mal diesen Kampf, Regina Heimisch gegen Stefan Raab.
Ja, der, ja.
Ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Er hat sich gut geschlagen, er hat gut durchgehalten, aber er war Matsche danach.
Natürlich.
Er war komplette Matsche nach drei Runden.
Wenn bei solchen Typen suche ich dann immer alle Videos raus, die ich im Internet finde, wie Profiboxerin, irgendwelche Typen verprügeln, die 80 Zentimeter größer sind, so damit. Aber dann glauben die das immer noch nicht. Es ist Wahnsinn. Ich mag so diese Muay Thai-Hosen, die es gibt, wo drauf steht Fight like a girl.
Also, aber wie sehen die Muay Thai-Hosen nochmal aus? Ich habe die jetzt nicht
vor Augen. Cool. Die sind ein bisschen kurze Shorts, ich glaube bis kurz über den Knien und sehr weit.
Okay.
Sehr weit, sehr luftig. Ähnlich wie Boxhosen, aber ein bisschen weiter, glaube ich noch.
Okay.
Ein bisschen weiter. Aber ich mag dieses Fight like a girl. Deswegen, Kampfsport feministisch gestalten, damit ich da noch ein politisches Statement reinkriege.
Nächstes Jahr ist wieder eine LDK, dann setzen wir uns im Vorfeld zusammen und warum nicht?
Ja.
Haben wir schon abstrusere Sachen auf solchen LDKs und Parteiveranstaltungen
das
gesehen.
Schuhaufziehverbot als Antrag.
Hirtenmythologie.
Viel los. Ja, aber klar. Ne, aber naja, wir stecken jetzt ganz schön lange im Kampfsport von drin. Ich glaube, wir müssen das Thema leider jetzt...
Beim nächsten Mal können wir es nochmal machen, eine Sonderfolge nur Kampfsport. Genau.
Da
wollen wir noch Ike dazu, nochmal Lucy dazu.
Oh, stimmt. Oh, ja. Ach, da brauche ich noch ein paar mehr. Da brauche ich noch ein neues Mikrofon, glaube ich. Das
kann man auch noch zu.
Oh, okay. Ah, cool. Rezitierst du manchmal so Goethe-Gedichte?
Das mache ich maximal in mein Handy und Freunden betrunken um 3 Uhr nachts. Da reitet so spät durch Nacht und Wind. Es ist die Lasagne getarnt als Wind.
Oh mein Gott. Sehr schön, kann ich nicht. Aber gut, dass wir Kultur jetzt ansprechen, weil das ist mein nächster Punkt, ob du willst oder nicht. Nee, denn ich habe ja, also Kultur ist ja, das ist ja mein Steckenpferd. Mhm. Also ich studiere was mit Kultur, ich liebe Theater, ich liebe Filme und deswegen haben wir die Rubrik auch aufgemacht in unserem Podcast, nämlich die neue Rubrik der Kunsttipp, der Kulturtipp des Podcasts. Und der besteht eigentlich daraus, dass ich einen Film, den ich letztens gesehen habe, dass ich dem empfehle und alle Leute ganz, ganz doll bitte in die Kinos zu gehen, am besten in die kleinen und den sich anzugucken. Daraus besteht eigentlich der Kulturtipp, aber ich hatte Lust, das zu erweitern und deswegen habe ich dich heute schon im Verlauf des Tages gefragt, was eigentlich dein Lieblingsfilm ist, mit der Bitte, es mir nicht zu verraten. Damit du es mir vielleicht im Podcast verraten kannst.
Ach, dann enttäusche ich dich mit da in dem Sinne, dass ich dir keine geheime kleine Perle nenne.
Nee, es ist okay, wenn es kann. Ich finde auch.
Es ist verdammt nochmal einfach die Herr-der-Ringe-Trilogie.
Oh ja.
Die gucke ich mir jedes Jahr zu Weihnachten an. Mein Handy spielt mir dauernd Herr-der-Ringe-Memes ein und liest nochmal quer. Ich habe das auf Englisch gelesen, auf Deutsch gelesen, auf Silmarillion dazu gelesen. Über Hobbit-Filme will ich jetzt nicht reden. Das ist leider ein Debakel für sich.
Nein, wirklich?
Fandst du die?
Ich habe das Buch. Ich hab
das Buch dazu, klar.
Und dann, ich fand, die haben sich nah dran. Na gut, nee, am Ende nicht mehr. Am Ende nicht mehr.
Also, das Problem war, der Hobbit ist halt bloß ein Kinderbuch. Das hat Tolkien damals für seine Kinder geschrieben, das ist eine Nachtgeschichte. Da wohnt ein kleiner Hobbit in einer Höhle und hat dann halt so eine kleine Abenteuergeschichte geschrieben. Und das ist vielleicht, lass es 300 Seiten sein.
Stimmt, es war
350? Ja. Wahrscheinlich auch noch groß geschrieben, also das hörst, wenn du es bei Hörbuch hörst, dann so einen Nachmittag weg und lesen an einem ruhigen Abend. Jedenfalls, und dann siehst du das und dann bist du ins Kino gegangen und hast dir dann die Verfilmung auch nochmal von Peter Jackson, das war mir ja gehypt, angeguckt. Damit schon mit der Ansage, ja, wir machen da auch wieder eine Trilogie draus. So.
Ja, den hat dir nicht gefallen.
Ja, also inhaltlich war halt einfach viel dazu genommen aus anderen Werken von Tolkien, wie gesagt, das Silmarillion beispielsweise und so ein bisschen, natürlich Charaktere verschoben, muss man immer machen, wenn man Bücher verfilmt, dass man da ein bisschen rumspielt. Aber auch die Produktion, das war mit diesem HDR, mit dieser doppelten Framerate.
Ja, das war halt
und dann hast du das noch in 3D geguckt und nach einer Stunde haben dir so die Augen wehgetan. Aber dann hast du dir nochmal später geguckt, aber es hat auch viele Fehler, es hat so vieles wirkt schwierig und gekünstelt. Es gibt tolle Momente, alles mit Smaug, hier Benedict Cumberbatch, der den ja dann auch dargestellt und vertont hat und diese Synchro war super. Ian McKellen als Gandalf wieder super. Also die Darsteller waren alle toll.
Ja.
Aber der Fehler natürlich, wo er bei Herr der Ringe noch fast nur Props benutzt hat und Masken für die Orks beispielsweise, das war bei der Hobbit, war das alles 3D. Und das altert zu der Zeit auch noch sehr stark. Damals schon sehr weich aus.
Ja.
Und wenn es dir heute, das ist bestimmt auch schon 10 Jahre her, wo die hier rauskam, sieht es immer noch gut aus. Aber zum Beispiel Gollum aus den Herr-der-Ringe-Filmen sieht auch heute noch gut aus. Das ist es nicht. Aber deshalb ist es so ein bisschen schwierig mit der Hobbit. Die gucke ich mir bei meinem Run nicht an, weil alleine die 3 Herr-der-Ringe-Filme natürlich in der Extended Version.
Natürlich.
Über Weihnachten dauert dann auch entweder einen kompletten Tag oder wenn du wenigstens ein bisschen Pause machen willst, anderthalb Tage.
Aber wenn du dir dann mit jemandem das anguckst, sagst du dann auch ja, jedes Mal wusstest du, dass er sich den Fuß gebrochen hat als.
Nee, tatsächlich. Das ist ja schon Meme für sich genommen, dass die Leute das Meme ansprechen. Ja, genau. Na, man muss dazu sagen, das gucke ich dann meistens so für mich. Da sitze ich dann da und man. Früher hat man noch Geschenke ausgepackt, wo man ein bisschen jünger war. Und heute entspannt man einfach.
Ja, oder du bist der Weihnachtsmann.
Oder ich bin der Weihnachtsmann. Aber du trinkst dann schon das 11 Uhr Bierchen mal an unserem ersten Weihnachtsfeiertag, haust dir Herr der Ringe rein. Im Idealfall fällt draußen ein bisschen Schnee, freust dich auf noch ein leckeres Essen. Das ist wirklich einfach Entspannung. Einfach laufen lassen und dann daddelst du ein bisschen am Handy rum. Wenn doch jemand da ist, quatscht halt ein bisschen Unsinn. Natürlich. Das, was halt so passiert.
Wie ist dein Bier an Weihnachten? Ist da was mit Zimt oder?
Nein, das ist ganz normales, ganz normales Pilz.
Ja, okay.
Maximal, vielleicht mache ich mir Glühwein selbst.
Ja, okay, ja, na klar.
Oder einen schönen Kakao mit rum.
Oh, okay, ja, sehe ich. Mhm. Aber Herr der Ringe, finde ich, ist eine solide Empfehlung. Das kann man, also jetzt letztens in den Kinos, wo ich studiere, lief die Extended-Version von 12 bis mittags bis nachts durch. Ne? Also finde ich eine tolle Empfehlung. Ich möchte meine Empfehlung kurz mitgeben. Ich muss mir irgendwann mal so ein Intro einspielen lassen für den
Kulturtipp
des Podcasts. Genau. Ich habe diesmal sogar zwei. Der erste ist, da muss man abkönnen, ist, finde ich, ein knallt als Drama mit meiner Lieblingsschauspielerin Lena Klenke. Nee, doch Lena, ich dachte, jetzt vergesse ich ihren Namen bei der Aufnahme. Lena Klenke, ich finde die ganz großartig.
Hast du was? Also. Nenn erstmal den Film und dann kannst du mir vielleicht nachher vielleicht fragen.
Der Film heißt Flunky Ball. Ich spoiler den nicht. Ich finde den gut gespielt. Ist eine deutsche Produktion. Den gibt es im ZDF, in der ARD-Mediathek zu sehen. Ich will auch immer deutsche Sachen empfehlen, weil ich das, die Kultur ist nicht Tilschweiger, weil ich das, weil ich gerne die Kulturszene
in Deutschland. Matthias Schweighöfer auch nicht.
Na, der macht ja jetzt drüben Karriere, weil es mir ein Anliegen ist, irgendwie, dass die Kultur, dass die Filmlandschaftsszene in Deutschland, die Arthouse-Landschaftsszene in Deutschland, ich finde die gut. Ich finde die richtig gut, okay. Und dass die wächst. Und meine erste Empfehlung ist der Film Flunky Ball, den ich euch gerne mitgeben möchte.
Geht es um Alkoholismus?
Nein.
Ah, aber wäre naheliegend gewesen.
Ja, ist eine, ja. Oh, der Rausch, den gibt es auch noch. Ich will jetzt nicht zu viel über Filme sprechen. Hast du den Rausch gesehen mit Matt Mickelson?
Steht auf meiner Liste. Steht tatsächlich auf meiner Liste drauf, dass ich den, wie war das, er muss irgendwie den ganzen Tag über seinen Pegel halten, um zu funktionieren, genau, um es mal ganz grob zu sagen. Der Wahnsinn. Steht, vielleicht Netflix Weihnachten,
ja,
keine
ja.
So Verantwortung mehr.
Ja. Aber Flunky Ball, genau, seht den euch gerne an. Und meine zweite Empfehlung ist was fürs Kino. Bitte geht in ein kleines Arthouse-Kino eurer Wahl. Der Film ist Der letzte Abend. Sehr, sehr spannender Film. Der letzte Abend wurde ich glaube, letztes Jahr gedreht im Hochsommer und da geht es um ein Abschiedsessen von einem Pärchen, welche in Hannover noch leben, aber nach Berlin ziehen wollen.
Okay.
Und der letzte Abend, das ist eine Art Kammerspiel, der ist nur in der Wohnung gedreht.
Also wie bei, wie hieß denn das damals?
Gottes Gemetzels.
Genau, Gottes Gemetzels oder der Vorname so,
ja,
so ein bisschen.
Nur, dass ich Gottes Gemetzels kacke fand. Aber habe ich auch.
Ja, die Quintessenz, wie war das, die zerfleischen sich im wahrsten des Wortes und die Kinder, um die es am Anfang ging, geben sich am Ende des Films die Hand. Es war okay.
Ja, ist bestimmt auch künstlerisch ganz wertvoll, von Kritikern geliebt.
Ja, auf jeden Fall.
Verstehe ich, ganz große Kunst, toll, toll. Ja, schön, also wem es gefallen hat, super. Ne? Aber letzter Abend, der hat mich ganz, ganz, ganz doll berührt und was mich beeindruckt, der Film wurde quasi ohne Budget gedreht. Die haben sich in einer Woche in dieser Wohnung getroffen und durchgearbeitet mit nahezu keinem Budget. Und trotzdem wurde da so ein toller Film draus gemacht. Und ich denke mir, was hätten diese Personen drauf, wenn die ordentlich Budget gehabt haben? Was könnten die noch für Filme machen? Und wenn die Fördermittel nicht bei, weil meines Wissens, ach, das wollte ich noch ordentlich recherchieren vom Podcast, naja, weil meines Wissens Fördermittel leider auch oft in Til Schweiger-Produktionen reinlaufen, was können diese Menschen, jungen Menschen mit Fördermitteln machen? Was können die leisten? Vor allem, wenn gesehen wird, dass sich Leute das ansehen. Deswegen meine Filmempfehlung in dieser Podcast-Folge ist Der letzte Abend. Ach so, und die zweite Staffel Loving Her, gerne auch in der ZDF-Mediathek. Aber Der letzte Abend, meine Empfehlung dieses Podcasts.
Darf ich zwei Anmerkungen machen?
Ja, selbstverständlich.
Zum einen gerade der letzten Punkt, wie es um Filmförderung steht, wenn ich hier kurz auf einen anderen Podcast verweisen darf. Den habe ich gestern Abend noch gehört, Lakonisch Elegant. Da ging es tatsächlich um die Verteilung von Kulturgeldern.
Also so heißt der Podcast. Das war nicht die Benennung deiner...
Nein, so heißt dieser Podcast, Lakonisch Elegant. Und da geht es tatsächlich, wie auf Bundesebene die Fördermittel für Kultur verteilt werden. Ja. Es gibt ja auch die Initiative, das im Grundgesetz eine Anpassung zu haben, dass Kultur gefördert
wird.
Genau, oder beziehungsweise soll es die Breite der Kultur von, auf jeden Fall in dem Podcast wird es ein bisschen sein, und da kommt das auch mit drin vor, vielleicht, weil es gerade passt. Und noch eine Anekdote, weil in Berlin habe ich ja Marketing Kommunikation studiert und da hatten wir auch natürlich ein Semester lang auch mal Werbespots gedreht.
Oh.
Und da haben wir wirklich auch aus nichts einen Horrorfilm-Werbespot gemacht. Es ging um eine Banking-App. Ich werde jetzt hier keine Werbung machen für die. Ja. Die waren dann noch ganz jung und toll und aufstrebend. Und wir sollten für die Werbespots drehen.
Ja.
Und unsere Idee war so ein bisschen Saw-like, sprich einzelne Protagonisten sind in komischen Situationen. Und über den Freund einer Kommilitonin, der in der Eventbranche arbeitet, heute auch noch. Grüße gehen raus an Lorena und Tobias. Er hat noch Zugang zu seiner alten Lagerhalle. Und da lag auch ganz viel, alter Supermarkt, als Supermarkt war das. Und da lag auch ganz viel noch so alte Abschlussrohre, Ventilatoren. Und dann haben wir so 10 gedreht, die Kamera von unten in das Rohr rein und dann mit einer Flex von oben drauf gefilmt, so dass man diesen Moment hat, wie die Säge sich da durchsägt. Und du bist halt rausgekommen, wenn du diese Banking-App benutzt hast. Das hat Spaß gemacht.
Spannend.
Das, da haben wir auch wirklich mit nichts, wir hatten ein Budget von 500 Euro zur Verfügung bekommen, davon haben wir unsere Schauspieler bezahlt.
Ja.
Die haben Casting gemacht, den ganzen Kram. Dann stellst du mit der Tonangel und alles selbst gemacht, haben noch jemanden gefunden für das Schminken.
Wer hat die Tonangel gemacht?
Weißt du? Kurze Zeit ich, aber mein Hauptpart war tatsächlich am Anfang beim Casting und beim Konzept für den Werbespot machen. Und wir haben dann 2 Drehtage, so ein bisschen Mädchen für alles. Also, wo sich dann das eine der Opfer auf seinen Zugwagen gelegt hat.
Ja.
Wo so klassisch in die Dunkelheit verschwindet mit Geschrei und Fingernägel auf dem Boden, habe ich das Ding halt so im Hintergrund gezogen.
Ja,
beim ersten Mal bin ich ausgerutscht, weil es irgendwie nass war, und habe über die Tonspur geflucht. Und die alle so, oh Rico, sorry. Ich wusste, was ist, aber man kann aus wenig sehr viel machen.
Ja, das stimmt.
Da habe ich mich gerade so schön zurück drin, weil es auch sehr viel Spaß gemacht hat.
Wegen Angeln fiel mir nur kurz ein, bei dem letzten Film, den wir gedreht hatten, mit Kommiliton, tolle Produktion, Wellenmänner, gerne ansehen, wo auch immer es den geben wird, der ist noch nicht fertig geschnitten, war ich Tonangler die Tage über. Was für eine Kacke.
Was für eine es Arme. Geht noch, wenn du es irgendwie so über deinen Nacken legen kannst, aber sobald du eine bestimmte Position hast,
ihr seht gerade nicht, wie Rico und ich beide mit der
Hose. So, probiert es mal allein, ohne etwas in der Hand, eure Arme und Hände über eurem Kopf zu halten. Einfach nur so 5 Minuten. Das wird schon anstrengend.
Das
macht ihr dann mit einer ewig langen Stab, an den ein Ende noch so ein Wuschel hängt und am anderen Ende noch ein Kabel dran hängt. Und das über 2 Tage. Und da musst du dich. Du stehst ja nicht bloß gerade, du musst ja ein bisschen reinlehnen über die Schultern von Leuten. Tonmann zu sein, ist kein Traumjob.
Wir wussten halt, ne, auch der Dreh da ging 5-6 Tage und erste Szene, der Regisseur saß da, Schauspieler alle bereit, Aufnahmeleitung, Regieassistenz, richtig Druck, ne, richtig angespannt. Es ging los, ich heb die Angel und merke in der ersten Sekunde, das wären harte 5 Tage. Ey, wirklich, der Job. Aber ja, das nur als kleine Anekdote.
Deshalb Solidarität mit den Leuten in Hollywood, die da streiken für bessere Arbeitsbedingungen.
Ja, da ist nämlich der politische Bogen, den ich verzweifelt suchen wollte. Da ist er nämlich. Sehr gut. Aber wir reden fast eine Stunde.
Was?
Was heißt fast eine Stunde? In 20 Sekunden haben wir eine Stunde geredet.
Okay. Wurde was von 20 Minuten gesagt.
Ja, es tut mir leid.
Ich musste nicht. Ich hatte keine Verpflichtung heute mehr. Gott so, wie wir am Anfang dieser Podcast-Folge festgestellt haben.
Deswegen, ich will nämlich den Bogen langsam schließen. Hier wollte ich dich fragen, habe ich gesehen, ob es das für dich mit Politik war, aber das hast du ja schon beantwortet. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du, war ich am Handy, du hast vorhin gesprochen, dass du den Leuten nach dir keine Tipps geben möchtest. Nun stelle ich dir allerdings trotzdem die Frage zum Ende des Podcasts, wenn du die Möglichkeit hast, gibt es irgendetwas, was du, das kannst du natürlich auch persönlich sagen, aber mich interessiert das, gibt es etwas, was du deiner Nachfolgerin und deinem Nachfolger mitgeben würdest?
Da sowohl Cassidy als auch Niklas schon sehr erfahren sind, wissen auch schon sehr viel und Cassidy hat auch viel mitgenommen, Niklas wieso, der war im Bundesvorstand, ja. Bundesvorstand der Jusos, also sind da wirklich, wirklich auch schon erfahrene Hunde. Ja, was gibt man denen mit? Man muss gucken, tatsächlich auch viel die schönen Seiten zu. Das ist zu klischee-mäßig. Also, so, das ist so eine. Aber nee, das, Rico, ist, das ist doof.
Du hast ja nach 3 Jahren den Kitsch verdient, auch ins Mikrofon
zu kommen. Ja. A, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren.
Ja.
Und B, zu sehen, dass trotzdem alles nur Menschen sind.
Ja.
Nie die Menschen aus den Augen verlieren. Selbst wenn sie Kacke labern, selbst wenn sie dir auf den Piss gehen, wenn du mit ihnen eigentlich nicht zusammenkommen kannst, auf vielen Art und Weisen, versuchen zusammenzuarbeiten. Und das gehört auch dazu, auch wenn ich alles gesagt habe, man hat ja Freunde gefunden und so, am Ende des Tages müssen wir hier zusammenarbeiten. Man muss nicht unbedingt Freunde werden, aber man muss zusammenarbeiten, wenn man das gemeinsame Ziel hat. Man will diese verdammte Utopie einer faireren und gleicheren Gesellschaft voranbringen. Und das muss immer dieser kleine Silberstreif am Horizont sein, der dich antreibt.
Bevor du perfekt deine malerische Anekdote zu Ende machst, ich habe nämlich noch die wirklich letzte Frage quasi an dich. Da kannst du natürlich quasi abtauchen in diesen Bildern. Was möchtest du denn deinem, dem von dir väterlich so lange betreuten Juso-Landesverband zum Abschluss gerne mitgeben?
Naja, ich habe ja heute meine Abschiedsworte schon gehalten und da war der Fokus natürlich auch tatsächlich auf das gesehen, dass man die Zusammenarbeit im einfachsten Sinne, habt euch lieb, wenn es möglich ist, streitet in der Sache, aber vertraut euch, geht wirklich davon aus, dass der Gegenüber euch nichts Böses will, eine andere Ansicht zu Dingen hat und der wahre Feind der Faschismus ist. Punkt.
Ja, ja. Den Leuten hast du ja heute allen schon gedankt, den du danken wolltest. Deswegen, außer du willst archivieren, musst du es vielleicht nicht nochmal aufmachen.
Ach so, wie ich jetzt noch danken möchte, so zum Schluss.
Ach, musst du nicht.
Die Sekunde nehme ich mir jetzt klar, noch. Okay. Wenn ich es nochmal für die Ewigkeit festhalten kann, weil ich glaube, es hat vorhin keiner mitgefilmt, was okay ist. muss nicht
sein. Lass ehrlich sein in diesem Podcast.
Ich habe gehofft, ich war es einigermaßen. Aber nein, nee, du warst. Ich danke meinen Jusos Magdeburg, weil die haben mich immer unterstützt. War auch aber nicht einfach, aber es hat Spaß gemacht und es hat Magdeburger. Ich danke Franka für die 2 Jahre, die wir da zusammen wirklich gut gearbeitet haben und auch danach auch immer noch für einen da war. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Mama und Papa gespielt, das schweißt zusammen. Das war zwar ein bisschen Zweckehe, aber wir haben es dabei gut verstanden und nicht auseinandergelebt. Ja. Ich danke Eik, bester Juso, den du dir vorstellen kannst. Cindy aus dem Salzlandkreis, die hat lange Zeit den Landesausschuss gemacht. Meinen Jusos aus Berlin, die mich damals aufgenommen haben. Dem Uschner, wer den kennt, weiß, wer dankt man den oder haut ihm aus dem Maul oder beides gleichzeitig. Ganz viele Menschen. Ich habe bestimmt die Hälfte vergessen. Ich danke meiner Oma, ich danke meinen Eltern, dass sie mich immer unterstützt haben, auch immer mit Fragezeichen. Und geguckt so, Junge, was machst du da? Warum hast du denn Zeit dafür? Weil es sein muss.
Ja.
Und ich danke Karl Marx für den Sozialismus.
Sehr gut, okay. Ihr, vielen Dank fürs Zuhören zu Hause oder im Gym. Ihr hört bestimmt beim Gym uns und seid motiviert durch das ganze Kampfsportgerede. Rico, vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Es war uns eine Ehre. Mach's gut.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.